Schönen Nachmittag, meine lieben KollegInnen. Wenn Sie das live sehen, dann wissen Sie, dass es jetzt 13. März 2024 ist und es ist 15 Uhr und wir beginnen ganz, ganz pünktlich. Ich freue mich ganz außerordentlich, Ihnen den Präsidenten der Vereinigung der österreichischen Richterinnen und Richter hier vorstellen zu dürfen. Diejenigen, die das sehen und nicht nur hören, sehen jetzt die Webseite dieser Vereinigung eingeblendet. Herr Dr. Gernot Kandut, der heute bei uns hier ist, ist vom Beruf her Richter am Oberlandesgericht Graz. Er ist aber seit vielen Jahren Mitglied der Vereinigung österreichischer Richterinnen und Richter, seit 2004 in deren Vorstand. Ab November 2013 war er Vizepräsident und seit September 2023 ist er Präsident der Vereinigung der österreichischen Richterinnen und Richter. Ich darf darauf verweisen, dass eine seiner VorgängerInnen schon einmal hier war. Die Frau Magister Matejka war vor etwas mehr als 3 Jahren in Asboni 121. Vielleicht möchte das jemand nachhören. Ich finde, es ist auch jetzt noch immer sehr hörenswert. Der Anlass, warum wir uns heute hier versammelt haben, ist der, dass die Vereinigung österreichischer Richterinnen und Richter am 1. März 2024 eine Medienaussendung lanciert hat und öffentlich kundgemacht hat, die auch auf der Webseite der Vereinigung abrufbar ist und die sich laut der Überschrift mit einer Stellungnahme zur Berichterstattung in der Strafsache gegen Sebastian Kurz und andere befasst. Wir haben jetzt hier das Dilemma, dass wir natürlich über den konkreten Fall nicht allzu viel sprechen können, weil zumindest auf meiner Seite es auch schlicht an der Kompetenz fehlt, sowohl rechtlich wie auch faktisch, weil ich in dem Verfahren ja so wie die meisten nur über die Medien beteiligt war, aber natürlich auch, weil wir über das Verfahren konkret jetzt in keiner Weise irgendwie einflussnehmend reden wollen und können. Aber wir können und wollen über die grundsätzliche Frage reden, die damit einhergeht, nämlich wie man als Gericht oder als Richterin oder Richter umgehen kann, muss, welche Kritik man sich gefallen lassen kann, muss, soll und so weiter, wenn es um Verfahren geht, die in irgendeiner Weise politisch relevant sind und wenn man dann auch damit konfrontiert ist, dass man damit etwas zu tun hat, was man neudeutsch vielleicht Litigation PR oder Litigation PR nennen kann. Und dazu hat sich Herr Dr. Kandut freundlicherweise bereit erklärt, mit mir zu reden. Herr Kandut, vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie da sind. Darf ich Sie ganz einleitend einmal fragen, warum eigentlich lässt die RichterInnenvereinigung eine solche Stellungnahme? Ist das eigentlich das richtige Organ? Warum fühlt man sich dazu berufen? Ist nicht darin allein schon ein Indiz dafür, dass irgendwas nicht stimmt?
Ja, zunächst herzlichen Dank für die Möglichkeit hier oder für die Einladung, dass ich bei Ihnen sein kann. Ja, die Vereinigung der österreichischen Richterinnen, Sie haben es eh schon erwähnt, hält sich eigentlich mit so öffentlichen Kommentierungen von vor allem laufenden, nicht rechtskräftig abgeschlossenen Verfahren in der Regel zurück. Also gibt es mehrere Gründe, vielleicht drei beim Namen zu nennen. Das eine ist, wir haben natürlich, wie Sie es eh auch schon erwähnt haben, überhaupt keine Aktenkenntnisse. Da geht es oft um Akten, die ganze Räume, Aktenberge, die ganze Räume füllen und wie sollen wir da ein Urteil kommentieren? Das zweite ist aber wohl auch und noch wichtiger, dass wir aus Respekt vor der Unabhängigkeit der Rechtsprechung nicht in laufende Verfahren uns einmengen. Im konkreten Fall, man kann es ja doch beim Namen nennen, im Strafverfahren gegen Sebastian Kurz und andere, ist der Instanzenzug noch offen? Es wird das Oberlandesgericht Wien in einem Drei-Richter-Senat all die Fragen, die jetzt am Tapet sozusagen sind, beantworten. Und unser eigener Respekt vor der Unabhängigkeit der Rechtsprechung gebietet da jedenfalls Zurückhaltung, wenn es nicht also wenn es um rechtskräftig nicht erledigte Verfahren geht. Und das Dritte ist natürlich auch eine gewisse Neutralität, die wir als Richterinnenschaft nach außen tragen wollen. Es ist schwierig, sozusagen laufende Verfahren in einem öffentlichen Setting zu kommentieren, das oft von Emotionen getragen wird. Wir wollen uns da bewusst zurückhalten, neutral sein, sachlich sein. Auf der anderen Seite ist natürlich sachliche Kritik für die Gerichtsbarkeit insgesamt, für die Justiz, ganz ein wichtiger Faktor. Wir sind jetzt nicht im Elfenbeinturm. Wir müssen uns mit sachlicher Kritik auseinandersetzen. Wir wachsen daran. Die Rechtsprechung entwickelt sich. Das ist ja kein sozusagen Elfenbeinturm, wie ich schon erwähnt habe, sondern wir müssen an uns selbst arbeiten. Und deswegen für sachliche Kritik sind wir jedenfalls offen und auch sozusagen bereit, uns daran dann auch weiterzuentwickeln. Diese sachliche Kritik, würde ich aber meinen, hätte sollte gewisse Rahmen nicht verlassen. Der eine Rahmen ist, sind die gesetzlichen Grundlagen, von denen ausgegangen wird. Und das zweite sind, dass auch von, auf der Tatsachenebene von richtigen, sozusagen von einem richtigen Sachverhalt ausgegangen wird. Und gerade dies scheint oder hat uns, ist uns so vorgekommen, ist in der konkreten Sache ein bisschen sozusagen eskaliert, wo die Medienberichterstattung natürlich unglaublich enorm war, schon während dem Verfahren, war es auch dann nach dem Verfahren, und ich rede jetzt nochmal über die unter Anführungszeichen alten Medien, war eine enorme Berichterstattung. Und die war zunächst auch sehr sachlich. Es ist dann so etwas in Gang gekommen wie ein gewisses, wie Litigation PR, die eh schon während dem Verfahren war, aber dann noch besonders durch öffentliche Auftritte in TV-Sendungen vor allem und dann durch einen Umstand, auf den ich noch zurückkommen möchte, auch mit einer Pressekonferenz einer der beiden Regierungsparteien. Der Umstand, der dann passiert ist, ist, dass am Montag nach dem am Freitag verkündeten Urteil im Rechtsinformationssystem, also im RIS des Bundes, eine Disziplinarentscheidung veröffentlicht wurde, die den Verhandlungsrichter betroffen hat. Das war ein Disziplinarerkenntnis, das wissen wir alle aus den Medien und kann auch nachgeschaut werden, aus Mai 2023, das erst im Laufe des letzten Jahres gegen Ende hin dann rechtskräftig wurde und dann erst am ersten Werktag nach Urteilsverkündung vom OLG Graz dann im RIS veröffentlicht wurde. Und dieser Umstand hat dann doch zu einer Medienberichterstattung geführt, die aus unserer Sicht diesen Rahmen, den ich vorhin skizziert habe, nämlich die Sachlichkeit einerseits, dass die gesetzliche Grundlage richtig präsentiert wird und andererseits, dass nicht Halb- oder sogar Unwahrheiten vermittelt wird, die ist da, glaube ich, gesprengt worden. Wenn ich nur vielleicht zitieren darf, das ist also von diesen Pauschalangriffen ausgehend, die Justizskandal, dann ein Vernichtungsfeldzug einer, also der ÖVP, kann man den Namen sagen, Anstein einer Bananenrepublik wieder einmal. Dann ist aber auch sozusagen von der gesetzlichen Grundlage missverstehend ausgegangen worden, denn gesagt hat, die Frau Bundesministerin hätte die Pflicht, den Richter abzuziehen gehabt, dass die es wurde die Frage gestellt, warum sich warum nicht automatisch der Richter abgezogen wird und das sind alles so sozusagen auch Ideen, die in Wahrheit in das Rechtsstaatlichkeitsprinzip eingreifen, auch die Unabhängigkeit der Gerichtsbarkeit in Frage stellen und da rechtsstaatlich natürlich einfach bedenklich sind, weil sie nicht von der gesetzlichen Grundlage ausgehen. Und das wollten wir eben klarstellen. Also einerseits, ich glaube, Sie sind stumm hier, Professor.
Ich weiß, ab und zu passiert das, Entschuldigung, es ist ein Feature-Kanal. Ich wollte nochmal ansetzen an dem Punkt RichterInnenvereinigung als die sprechende Institution hier. Sie haben ja schon angedeutet, dass es ja in diesem Verfahren eine ganz ungeheuerliche, massive mediale Diskussion aller Vorgänge gegeben hat, sowohl in den klassischen Medien wie auch in den sogenannten sozialen Medien. Und die Besonderheit des Verfahrens ist ja, dass zumindest einige der sogenannten klassischen Medien da ja nicht völlig unbeteiligt sind, sondern dass es in diesem ganzen Sachverhaltskomplex ja auch um Vorwürfe geht, die irgendwas mit klassischen Medien zu tun haben und schon deswegen da möglicherweise an der einen oder anderen Stelle ein über das objektive Berichten hinausgehendes Interesse liegen mag. Und auf der anderen Seite steht ein und dann eine politische Partei und es sind alle Leute sehr prominent und man kann da ganz viel an sozusagen PR-Maschinerie auffahren. Und auf der anderen Seite steht ein Verein, der bei allem Respekt halt ein Verein ist, in dem halt so wie in Vereinen üblich Menschen arbeiten wie Sie, die halt eigentlich einen anderen Beruf haben auch noch und viele von denen einen anderen Beruf haben, der sehr wichtig ist, sodass da an sich schon ein Ungleichgewicht entsteht, unabhängig jetzt von der gesetzlichen Ausgangslage. Und ich mich dann frage, ob es nicht eigentlich so wäre, dass zumindest neben der Richterinnenvereinigung noch ein paar andere Institutionen solche Presseaussendungen schon rein aus Paritätsgründen publizieren müssten. Also mir fiele da die Justizministerin ein, mir fiele die Verfassungsministerin ein, mir fiele die Gewerkschaft ein, mir fiele vielleicht eine Öffentlichkeitsarbeitsstelle der Gerichte ein, die Präsidentinnen und Präsidenten der betroffenen Gerichte und so weiter. Also ist da nicht ein strukturelles Problem schon darin, dass halt eben auf der einen Seite Medien ohne Ende, Parteien, PR-Maschinen ohne Ende und auf der anderen Seite ein Verein steht?
Ist natürlich ein Problem. Das, was wir uns schon erwünscht hätten, natürlich ist ein gewisser Rückhalt in den von den genannten Behörden, allen voran vom Justizministerium, dass wir selbst tätig werden. Das ist aber unabhängig von dem Agieren der anderen genannten Player, weil wir halt auch der Rechtsstaatlichkeit und der Unabhängigkeit einfach uns verschrieben haben als Vereinigung und da achten wir gar nicht so sehr auf die anderen, ob die was tun oder nicht.
Das lobe ich sehr und das zeichnet Sie ohne Zweifel aus, aber wäre nicht eigentlich die Forderung null, bevor man anfängt, inhaltlich zu diskutieren, zu sagen, da sollten wir andere auch noch reden und nicht nur wir und ich höre nur Schweigen?
Ja, man muss schon, ich glaube, vielleicht ein bisschen ausholen und sagen, dass auch die anderen genannten Organisationen dem verschrieben sind, was wir uns verschrieben. Gerade die Präsidenten der Gerichtshöfe sind ja auch hin zur Objektivität gedrungen und sie können auf emotionale Presseaussendungen, auf Medienauftritte, auf Litigation PR, die natürlich die Emotionen der Menschen befeuern, werden wir immer zweiter Sieger sozusagen sein, weil wir uns nicht auf dieses Niveau jetzt nicht despektierlich gemeint, sondern auf diese Art der Kommunikation können wir uns schon aus unserem Selbstverständnis nicht zurückziehen. Also ich verteidige jetzt vielleicht die Bundesministerin, ja, aber das ist für mich auch nachvollziehbar, wenn sie meint, alles, was ihr jetzt sagt, befeuert die Gegenseite und ist wieder sozusagen Partei ergreifen und den Schutzmantel der Politik über die, der Parteipolitik, nämlich über die Richterinnenschaft drüber zu stülpen. Ich glaube, das wäre vielleicht sogar in gewisser Maßen kontraproduktiv. Deswegen verstehen wir uns schon als hier auch als Sprecherin der Unabhängigkeit, der Gerichtsbarkeit, der Rechtsstaatlichkeit. Und dennoch, ja, die Frau Bundesministerin hat oder das Ministerium eigentlich, die Pressestelle, die ja unglaublich mehr Kapazitäten hätte als wir auf so etwas zu reagieren, hat dann irgendwann reagiert und auf unsere Stellungnahme verwiesen. Ehrt uns natürlich, ja, aber vielleicht wäre es, wenn man mit doppelter Kraft oder aus anderen sozusagen mit einem anderen Blickwinkel einfach erklärt, um was es hier geht, ja, wäre der Erfolg besser und würden die Medien vielleicht objektiver berichten können.
Ja, aber Herr Präsident, wenn ich nochmal mit allem Respekt nachfragen darf, also wenn jetzt irgendwie auf der einen Seite eine PR-Maschinerie und eine Pressemaschinerie steht, wo, wenn man liest, dass da irgendwie 100 Menschen beschäftigt werden, die man alle aktivieren kann, die eigentlich nichts anderes tun, als dann halt irgendwie eine Position vertreten, also zum Beispiel die Position, die Erde ist eine Scheibe, und auf der anderen Seite stehen ein paar Leute, die sagen, wir müssen jetzt objektiv bleiben und wir dürfen nicht sagen, dass die Erde, oder zumindest nicht auf demselben Playing Field sagen, dass die Erde eine Kugel ist, dann wird es irgendwann mit der Objektivität schwierig, nicht? Weil wenn 100 Leute rufen, das ist flach. Ja, Sie verstehen den Punkt. Ja, also vielleicht ist ja eine der Schlussfolgerungen aus dieser Affäre, unter anderem der Florian Klenk hat das ja auch seit Jahren immer wieder überall geschrieben, dass man die Öffentlichkeitsarbeit der Gerichte insgesamt aufwerten muss und unter Anführungszeichen professionalisieren muss, womit ich jetzt nicht meine, dass ihre nicht professionell wäre, aber meine, dass es halt ein bisschen ein Ungleichgewicht gibt mit 100 auf der einen Seite und ein paar Leuten, die das nebenberuflich machen, auf der anderen.
Ja, da haben Sie natürlich recht. Bleibe aber dabei, dass wir trotzdem versuchen müssen, immer, wenn wir die Justiz, die Gerichtsbarkeit verteidigen, auf einem objektiven Level bleiben sollen, dass wir hier Verbesserungsbedarf haben, absolut unterschreibe ich zu 100%. Es passiert aber wohl auch schon einiges. Und wir haben jetzt auch schon Medienberater bei den Oberlandesgerichten sozusagen die Planstellen geschaffen. Die kommen jetzt und beraten. Aber ansonsten ist in den letzten Jahren vielleicht, und dann würde ich gerne ein Beispiel nämlich bringen, dass das mir selbst die Augen geöffnet hat. Wenn wir jetzt in jedem Oberlandesgerichtssprengel zwei Planstellen schaffen, also zwei Medienexperten anstellen, dann wird sozusagen eine funktionierende und gut ausgestattete kapitalmäßige Litigation PR wahrscheinlich das Ganze dann x-fachen. Ja. Und da wird man immer personell und mit den Kapazitäten natürlich im Hintergrund oder nie die gleichen Möglichkeiten haben. Es ist aber natürlich absolut notwendig, dass wir unsere Entscheidungen auch erklären, eben um das Vertrauen in das Funktionieren der Justiz zu gewährleisten. Und wie gesagt, über Beispiel das Beispiel, das mir wirklich die Augen geöffnet hat, dass man halt auch vielleicht vereinfachend und das ist ja auch ein Teil der Litigation PR, dass sie Narrative schafft, die jetzt komplexe Sachverhalte, komplexe Szenarien, juristische Zusammenhänge einfach erklärt mit einer Geschichte. Ja? Und dass das notwendig wäre, war damals bei diesem, ob Sie sich erinnern können, dieses Binitz-Tal-Urteil, dieses Q-Urteil in Innsbruck. Hier haben wir gedacht, die Presseaussendung, mehrseitige Presseaussendung des OLG Innsbruck damals gelesen und dann habe ich gedacht, so schreibt man eine Presseaussendung. Ich kapiere alles, um was es geht, warum das LG Innsbruck so entschieden hat und das war wunderbar. Ja. Davon war allerdings in den Medien überhaupt nichts zu lesen. Es ist das Narrativ der sozusagen Lobby des damals beschuldigten Landwirts überall abgedruckt worden und das war ganz kurz. Dieses Urteil bedeutet ein Wanderverbot. Und damit hat man die Aufmerksamkeit der Bevölkerung, die sozusagen die Emotion entfacht und die Medien sind natürlich aufgesprungen, weil Medien funktionieren, wie wir alle wissen, nicht wie die Justiz, dass sie sozusagen nur am Rechtsfrieden interessiert ist, dass sie unaufgeregt arbeiten möchte, dass sie auch in Ruhe arbeiten möchte, sondern Medienarbeit funktioniert gewinnorientiert. Und das funktioniert nur, wenn man Aufmerksamkeit schafft. Und Aufmerksamkeit schafft man nur, indem man an die Emotionen der Menschen geht. Und damals ist mir bewusst worden, ja, man könnte irgendwie doch vielleicht versuchen, diese mehrseitige LG Innsbruck-Entscheidung kurz erklären und da einen Gegenpart zu stellen. Und das haben viele Medienprofis ja schon gesagt, es gehört ein Urteil, das verkündet wird vom Richter im Verhandlungssaal. Und wenn das noch so verständlich ist, dann kurz noch einmal in die Kamera hinein erklärt. Da haben wir sicherlich jedenfalls also Ausbaubedarf und bin da eigentlich bei Ihnen.
Ja. Ein Hörer oder eine Hörerin hat gerade noch dazu kommentiert, es gäbe tolle internationale Best Practices, vor allem im anglosächsischen Bereich. Vielleicht mag da jemand oder mögen Sie was dazu dann auch sagen, aber ich möchte noch was zu dem Beispiel jetzt sagen und zu dem, was Sie, glaube ich, dabei auch ein wenig voraussetzen. Und ich bin nicht ganz sicher, dass man das voraussetzen kann, nämlich, dass es auf der einen Seite eine objektive Justiz gäbe, die so irgendwie versucht halt, die Wahrheit darzustellen. Und auf der anderen Seite eine sich dadurch beeindrucken lassende Gegenseite. Ja. Und jetzt mag es mitunter so sein, in einer gut funktionierenden Situation, dass es da Parteien gibt, die auch nur objektiv erzählen wollen oder Medien gibt, die nur die Wahrheit finden wollen. Im konkreten Fall scheint es aber so zu sein, dass weder die Parteien noch manche der Medien besonders daran interessiert sind, da jetzt ein Bild von der Wahrheit zu generieren, sondern eben ein PR-Projekt betreiben, um es möglichst vorsichtig zu formulieren. Und wenn man dann also mit so einem PR-Projekt konfrontiert ist, bin ich nicht sicher, ob man mit einer wahren Geschichte über das, was das Q-Urteil jetzt bedeutet, eigentlich gewinnt, wenn das PR-Projekt 20 Minuten in der Zeit im Bild 2 verbringt, um dann zu erklären, es geht um ein Wanderverbot, um bei dem Beispiel zu bleiben. Ja. Was hilft es dann, wenn Sie noch so gut erzählen in einem Podcast wie dem hier mit hochgegriffen ein paar hundert Hörerinnen und Hörern, die dann wahrscheinlich auch noch ein Fachpublikum sind oder sonst irgendwo, ja, dass es eben nicht um ein Wanderverbot gehen würde. Ja. Also die Grenzen der Wahrheit, wenn auf der anderen Seite jemand steht, bei dem es gar nicht um Wahrheit geht, auch nicht um eine korrekte Darstellung des Rechts geht, sind enden wollend, oder?
Ja, das ist schon ein grundsätzliches Problem und fängt in Wahrheit schon bei der Bildung an, ja, oder bei der Ausbildung unserer Kinder. Wenn man allein überlegt, dass das politische Bildung, das ist in Österreich so parteipolitisch konnotiert, aber Rechtsstaatlichkeitsbildung, wenn man so, Staatskunde, zwar am Lehrplan der BHS, also der berufsbildenden höheren Schulen, steht aber nicht bei der AHS, dann ist das etwas, was mir schon sehr aufstoßt, um das trivial zu sagen. Ja. Bei meinen eigenen Kindern merke ich es, die sind vom Gutwill der Geschichte und Deutschlehrer hängen sie ab, ob sie jetzt ausgebildet werden in was bedeutet es eigentlich, strafbar zu sein, was bedeutet es, dass wir Unabhängigkeit in der Justiz haben, dass eben nicht die Bundesministerin an Richter abziehen kann, was sind die Grundlagen, so eine rechtliche Grundbildung, da müssten wir als allererstes ansetzen und ich glaube, da gibt es auch Bestrebungen von gewissen Gruppierungen im Land, das sozusagen voranzutreiben, aber ganz eindeutig, es gibt natürlich die anderen Gruppierungen auch, die ganz genau wissen, man braucht nicht in die Tiefe gehen, man braucht nicht Rechtsstaatlichkeit betonen, wenn man ganz andere Anliegen hat, nämlich Stimmen zu machen durch einfache Botschaften, auch wenn sie falsch sind, auch wenn sie den Rechtsstaat in Frage stellen. Und das ist natürlich schon bedenklich. Aber man müsste anfangen schon in der Schule und müsste dann weitergehen in Wahrheit, dass man einfache Erklärungen für rechtliche Umstände, für Urteile einfach automatisch nachliefert.
Ja, es gibt jetzt noch ein Statement aus dem Publikum. Gerade für Online-Medien wäre es sehr einfach, derartige Erklärungen oder Statements mittels Link an die Berichterstattung anzuhängen. Insoweit lese ich das auch an einen Appell an Online-Medien. Allerdings, ich möchte nochmal daran erinnern, ist ja die Besonderheit in dem Fall so, dass diese Medien ja zum Teil auch Partei sind, ja, nicht nur objektive Berichterstatterinnen und Berichterstatter. Und ich möchte verweisen auf den Punkt, den Sie in Ihrer Presseaussendung auch am Ende schreiben, nämlich, dass Sie daran appellieren würden, im weiteren Diskussionsprozess von den rechtlichen Rahmenbedingungen auszugehen und von unrichtigen, unsachlichen oder gar diffamierenden Äußerungen Abstand zu nehmen. Denn, so schreiben Sie, solche Darstellungen erschüttern das Vertrauen der Menschen in den Rechtsstaat. Jetzt sind aber einige dieser Forderungen, die da erhoben wurden oder einige dieser Ideen, Sie haben es ja schon erwähnt, zum Beispiel die Idee, dass die Justizministerin den Richter einfach austauschen soll, in einer so elementaren Weise gegen alles, was einen Rechtsstaat ausmacht, dass man aus meiner Sicht eigentlich noch von der Diffamierung und Unsachlichkeit und so weiter gar nicht reden kann, sondern einfach davon reden muss, dass da im Grunde genommen irgendwie, ich weiß nicht, 17. Jahrhundert oder so, also 300 Jahre Aufklärung und so weiter nicht wirklich wahrgenommen wurden in einer solchen Position. Und dass ja jetzt nicht irgendwie ein spontan interviewter Mensch auf der Straße ist, sondern dass das politische Stellungnahmen sind, mit denen man es da zu tun hat. Ich würde Sie einladen zu kommentieren, welches Dilemma da auftaucht. Ich sehe ein relativ großes, nicht nämlich,
Ja, und ich bin ganz bei Ihnen. Das eine ist natürlich die Litigation PR, die halt hier versucht, weniger wahrscheinlich in unserem Rechtssystem auf die Entscheidung konkret Einfluss zu nehmen, weil das geht nicht, da wird das OLG entscheiden, egal ob es einen ZIB-2-Auftritt gibt oder nicht. Ja. Und wird sich das, die drei Kolleginnen und Kollegen am OLG werden sich davon sicher nicht beeinflussen lassen. Ne. Das andere ist natürlich, dass man versucht, auch die Reputation der Partei im Verfahren, die einem solchen öffentlichen Verfahren ausgesetzt ist und mehr als alle anderen, vergleichbar, weil sie halt bekannter ist als alle anderen, dass man versucht, diese öffentliche Reputation irgendwie mit Litigation PR gerade zu richten. Und wenn dann aber das Narrativ ist, die Justiz funktioniert nicht und die WKStA macht einen Rachefeldzug oder wie immer, dann erschüttert das natürlich das Vertrauen insgesamt in in die Justiz, und das ist bedenklich. Der zweite Punkt ist aber doch, wenn man, da gibt es ja noch einen Player, und das sind die Medien, das, wie Sie es auch schon gesagt haben, die das komplett unreflektiert übernehmen. Die Medien hätten die Verantwortung, da beide Seiten zu erfragen in einer funktionierenden liberalen Demokratie und auch und dem nachzugehen, ob das stimmt, ob stimmt, dass die Ministerin nicht an das Recht auf den gesetzlichen Richter, auf das Grundrecht jedes einzelnen Beteiligten an einem Verfahren gebunden ist, das für sie also Artikel 87 BVG nicht gilt. Ja. Ob's stimmt, dass sie, wenn jemand oder ob stimmt, dass wenn jemand befangen ist oder auch nur der Anschein ist, dass man da einfach frei wählen kann, wer dann da zuständig ist oder wer nicht, und dass es da eben kein Verfahren gibt, das eingehalten werden muss. In dem Zusammenhang gibt es sicherlich berechtigte Kritik oder vielleicht Diskussionsbedarf, dass man sagt, das ist vom Rechtssicherheitsaspekt bei Befangenheitsgründen im Strafverfahren bedenklich, dass man halt erst mit dem Urteil mit der Anfechtung des Urteils klären kann, ob die Kollegin oder der Kollege Strafrichterin, Strafrichter tatsächlich befangen war oder nicht, und das nach über 100 Verhandlungstagen in gewissen Verfahren natürlich ein unglaubliches auch finanzielles Problem darstellen könnte. Aber es ist so, es gibt die Regeln und wir haben uns dann zu halten, und der Rechtsstaat bedeutet für mich, wenn ich ihn einfach erklären soll, wenn eine Regel gebrochen wird, dann gibt es eine Sanktion, und wir sind alle irgendwie angehalten, eben die Regeln nicht zu brechen. Und genauso ist es bei der Befangenheit. Derzeit ist es also nicht so wie im Zivilverfahren, dass der Vorsteher des Bezirksgerichtes oder ein Senat am Landesgericht, wenn es dort eben aufpoppt, zuständig ist, die sofort darüber zu entscheiden, wenn ein Richter abgelehnt wird, sondern es gibt im Strafverfahren ganz klar die Regel, in der Hauptverhandlung selbst entscheidet der Richter, die Richterin vorläufig selbst, außerhalb der Hauptverhandlung der Präsident oder Präsidentin des Landesgerichtes. Und das ist nicht bekämpfbar, und da gibt es nichts, da gibt es keine Möglichkeit, dass die Justizministerin sich einmengt. Da wäre der Gesetzgeber gefragt, das in einen hoffentlich breiten Diskussionsprozess so zu gestalten, dass einerseits Rechtssicherheit früh genug gegeben ist und andererseits aber auch Möglichkeiten zur Verfahrensverschleppung ausgeschalten werden. Darüber müsste man sachlich diskutieren können, und die Medien, die einfach nur etwas übernehmen und dann sich gegenseitig oder auch sozusagen irgendwie getriggert durch Foren und Kommentaren in Foren dann das weiter verfolgen, dass das alles eigentlich ein Rücktrittsgrund für die Justizministerin ist, das ist in Wahrheit schon sehr, sehr, ja. Ich möchte jetzt keine Jahrhunderte nennen, wo an was mir das erinnert, aber es ist einfach nicht richtig, ja. Und wenn ich das auch noch sagen kann, das Disziplinarverfahren, das wird der Minister, ich verteidige nicht die Ministerin, sondern ich verteidige die Gewaltentrennung. Es ist nicht Aufgabe der Ministerin, ein Disziplinarerkenntnis ins Riss zu stellen, sondern das ist Sache der Rechtsprechung. Die Rechtsprechung hat hier nach Artikel 133a StDG die sacherledigenden Erkenntnisse, egal ob Freispruch oder Einstellung oder Verurteilung von richterlichen Disziplinarverfahren ins Riss zu stellen, und nicht die Ministerin, sondern das ist Akt der Rechtsprechung. Und wenn da gefordert wird, die Ministerin soll zurücktreten, dann ist das wiederum eine Verkennung der Gewaltentrennung und mit dem in Wahrheit Verkennung der Rechtsstaatlichkeit.
Ja.
Und die Medien müssten in Wahrheit da ihre eigene Verantwortung als sogenannte vierte Staatsgewalt doch auch wahrnehmen und versuchen, wirklich da objektiv, zumindest auf der Grundlage des Gesetzes, zu berichten. Ja, man kann darüber diskutieren, ist es wirklich notwendig oder ist es gescheit, dass die Befangenheitsregelung in der StPO anders geregelt ist als in der ZPO. Dann diskutieren wir darüber. Ja. Und das muss halt jeden irgendwie, der so rechtsstaatlich untergriffig wird, irgendwie ins Gedächtnis rufen möchte, wäre das, dass, na, stellen Sie sich vor, Sie sind auf der anderen Seite. Ja, und jetzt nicht gerade auf der Seite derjenigen, die an der Macht sind, sondern, ja, und wir erleben das ja laufend jetzt, ne? Also, ja. Ja, also, nicht zu weit entfernten
Ausland. Nur zur Erinnerung, das ist ja, also der Fall ist ja auch deswegen relativ interessant, weil er nicht in einem luftleeren Raum stattfindet, sondern wenige Monate vor einer Nationalratswahl. Und daher jeder, der da was spricht, wenn er politisch als Partei zum Beispiel spricht, natürlich auch vor dem Hintergrund dieser Wahlen spricht. Und nicht alles davon ist unveränderlich, nicht? Auch das kann man sagen, nicht? Also, aber man kann sich mal, es ist sehr angenehm, sich irgendwie hinzustellen und halt mal relativ unbeeindruckt von der geltenden Rechtslage irgendwas zu argumentieren, wenn es dann die Gegenseite nicht gibt, die das gerade rückt. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was man ein wenig beobachten kann. Da gibt es jetzt wieder ein Statement, eine Frage: Was würde sich für Schülerinnen oder erwachsene Laien wie mich anbieten, um juristische Basics zu erlernen und ein Grundverständnis zu entwickeln? Schwierige Frage. Ja, fangen Sie mal an, ich sage dann auch was vielleicht dazu.
Ja, das wäre mir anders jetzt lieber gewesen, aber nein.
Okay, ich kann auch anfangen, wenn Sie wollen. Ja.
Ja, aus dem Bauch heraus, ja, einfach mit offenen Augen durch die Welt gehen, Qualitätsmedien lesen, nicht alles glauben, was in den Medien, in sogenannten Boulevardmedien steht. Es gibt genug Möglichkeiten im Internet, sich sozusagen eine Übersicht zu verschaffen. Ich lade da ein, unsere Homepage anzuschauen. Aber wie gesagt, ja, es wäre fundamental wichtiger, dass man ansetzt in der Ausbildung der Kinder schon einmal.
Ja, ich möchte in dem Kontext verweisen auf das sogenannte Legal Literacy Project. Ich bin mit dem nicht verwandt, verschwägert oder sonst irgendwie verbunden, aber ich halte es für ein sehr interessantes und gelingendes Projekt. Da versuchen Kolleginnen und Kollegen auch unter Einbindung von Universitäten eben rechtliches Wissen in die sogenannte Laiensphäre zu bringen. Das ist übrigens eine der Eigenheiten von Juristinnen, dass in dem Moment, in dem man just zu studieren beginnt, die Welt in Juristen und Sonstige einzuteilen beginnt, was vielleicht ein Teil des Problems ist. Ja, also wir haben da als Juristinnen und Juristen ein durchaus elitäres Selbstverständnis mitunter. Das Gewaltenteilungsthema und das RIS-Thema ist natürlich eines, das sehr interessant ist, auch verfassungsrechtlich. Und da schreibt jetzt auch wieder ein Kollege oder eine Kollegin, der Public Watchdog ist halt leider ein Schönheitsideal, dem halt nur wenige tatsächlich entsprechen. Deswegen ist eine effektive Öffentlichkeitsarbeit notwendig geworden. Gerade würde ich hinzufügen wollen, im Interesse der Gewaltenteilung. Denn wir haben eben eine Legislative gemeinsam mit der Exekutive auf der einen Seite, die in eine Richtung läuft. Und wir haben eine Judikative, die, wie wir vorher besprochen haben, sehr zurückhaltend bisher operiert, nicht? Und insgesamt führt das in ein, ja, vielleicht in eine Schieflage, nicht, wo man sich Sorgen machen kann, gerade vor Wahlen.
Ja, der Aspekt, dass wir noch, ich glaube, über ein halbes Jahr bis zur nächsten Wahl haben, ist natürlich einer, der schon ein bisschen Bauchweh bereitet, wenn es jetzt schon so losgeht. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ja, ich nehme das jetzt jedenfalls mit, also auch mit unseren relativ bescheidenen Möglichkeiten. Also wir sind insgesamt alles summiert, 1,25 Kapazitäten, die Richtervereinigung als Präsidium führen, haben natürlich auch noch unsere Fachgruppen und unsere Sektionen, und wir werden das sicherlich mitnehmen, dass wir da noch viel mehr uns einbringen, nicht nur selbst erklärend tätig sind, sondern auch unsere die Behörden animieren, doch noch mehr sozusagen Aufklärungsarbeit zu machen, weil das ist einfach wichtig. Und weil Sie gesagt haben, Juristen und Nicht-Juristen, es sind immer wieder auch juristisch ausgebildete Nationalratsabgeordnete, die da Sachen von sich geben, die jetzt nicht wirklich
mitgebracht werden. Genau, und das unterstützt mich nur in meiner Einschätzung, dass es da überhaupt nicht um irgendeine, Anführungszeichen, diskursiv zu gewinnende objektive Wahrheit geht, sondern schlichtweg um andere strategische Ziele, wo man halt einfach einmal irgendwas behaupten kann. Nicht? Also nicht zuletzt deswegen mag ich den Begriff des Fake Law so sehr. Nicht gerade, wenn man Jurist ist, kann man einfach eben behaupten, die Erde ist eine Scheibe. Und wenn man das 20 Minuten lang behauptet und dann auch noch mit der Autorität des Juristen oder der Juristin, mir fielen da auch MinisterInnen ein, die das in der letzten Zeit durchaus gemacht haben. Also sozusagen auch noch mit der Kraft Amtes oder Kraft akademischer Qualifikation einhergehenden Autorität, dann wird es halt sehr schwierig zu erkennen, dass die Erde eine Kugel ist, nicht? Oder ein Rotationsellipsoid. Genau. Ja.
Genau, aber gerade da vielleicht in dem Zusammenhang wäre mir auch noch wichtig, einfach vielleicht zu appellieren in der Verantwortlichkeit von Politikerinnen. Und wenn der Nationalratsabgeordnete Geschäftsführer einer, also Generalsekretäre von Regierungsparteien nur mehr oder ausblenden, dass es auch um eine Verantwortlichkeit für die Staatsräson geht und nur mehr in diese eine Richtung ihr Narrativ dann präsentieren, dann müsste man sich schon einmal irgendwann einmal zurücklehnen und darüber nachdenken, was das eigentlich bedeutet, so eine wichtige Funktion als ja, gesetzgebende sozusagen Organ, Mitglied eines gesetzgebenden Organs auszufüllen und ob es da wirklich der Preis wert ist, den man bezahlt, nämlich dass das Vertrauen in die Justiz, in die Gerichtsbarkeit, in der Bevölkerung schwindet. Wir reden jetzt über, im Wahrheit sind es 2 bis 3 Strafverfahren, über die wir geredet haben. Die Gerichtsbarkeit in Österreich erledigt im Jahr 80.000 Strafverfahren. Ja, und 79.995, sagen wir, kommen nicht so medial rüber, wie die jetzt genannten. Ja. Und wenn man dann noch von der Strafgerichtsbarkeit weiterschaut, 2,6 Millionen Geschäftsfälle werden erledigt von den Gerichten in Österreich im Jahr. Und wir reden über einen, wo es vielleicht einen Fehler gegeben hat, vielleicht auch nicht. Ja. Und der stellt das ganze System in Frage, nach dem Wording der halt beteiligten Politikerinnen. Und das ist schon etwas, wo ich mir denke, ja, ist es das wirklich wert, dass ich das Gesamtgefüge für ein friedliches Miteinander letztlich dann, wenn es pathetisch klingen mag, aber das ist es ja, so auszuhöhlen versuche, indem ich halt da in einem Einzelfall den Eindruck vermittle, die Justiz arbeitet nicht objektiv, arbeitet nicht sachlich, arbeitet neutral. Ich denke, da müsste man sich wirklich einmal vielleicht zurücknehmen als Politiker, mal ein paar Tage Auszeit nehmen und sich hinterfragen.
Ja, ich möchte auf einen Punkt auch noch zurückkommen, den wir noch gar nicht besprochen haben und der in Ihrer Presseaussendung aus Gründen, die ich verstehen kann, aber ich möchte es trotzdem versuchen, nicht vorkommt, nämlich den Umstand, dass da ja auch ein Richter, also eine natürliche Person, gerade relativ stark ins Licht der Öffentlichkeit gezerrt wurde oder gebracht wurde. Nicht, der hat einfach Pech gehabt, der hat halt nicht eines der Millionen anderen Verfahren gezogen, sondern dieses da und wird halt jetzt mit seiner gesamten Biografie, seiner gesamten Karriere mit allen möglichen Details quer durch die Öffentlichkeit gezogen. Finden Sie, dass dessen Position in der Diskussion adäquat repräsentiert wird und der, also Interessen solcher Personen adäquat im System repräsentiert werden? Oder ist das etwas, wo man was verändern muss? Oder ist es was, wo halt der einfach Pech gehabt hat? Ne? Ich vermute, er ist nicht der Einzige mit einer Disziplinarstrafe, Klammer auf, wie häufig ist das eigentlich, Klammer zu. Ja. Also er ist sicher nicht der Einzige, aber ganz Österreich weiß es mittlerweile. Ne? Das ist für alles Weitere nicht so angenehm, ne? Wenn dann die Oma anruft und sagt, was hast du eigentlich gemacht und so weiter. Ne? Also wie kommt diese Komponente vor? Sie ist mir bisher nicht wirklich untergekommen und ich halte sie eigentlich für wichtig, weil sie auch etwas aussagt darüber, wie attraktiv dieser Beruf letztlich ist.
Also konkret wollten wir den Kollegen ganz sozusagen zumindest nicht noch aus unserer Richtung irgendwie erwähnen, weil es, ich glaube, schlimm genug, so ein Verfahren zu führen, das seinesgleichen sucht als Einzelrichter, nämlich im Umfang, in der Intensität, in der Berichterstattung, im öffentlichen Interesse. Wir haben da ganz bewusst eben nichts gesagt. Das, was mir komplett fehlt, aber das könnte auch daran liegen, dass ich nicht abschließend informiert bin, sind Reaktionen des Dienstgebers auf offensichtliche Diffamierungen in dem Zusammenhang. Und da, glaube ich, wäre es schon noch wichtig, dass man den Kollegen schützt, weil,
ja, aber das ist das eine. Nicht, wenn da irgendjemand wirklich was Diffamierendes äußert, das ist das eine. Das andere ist, jeder dahergelaufene Angeklagte, unter Anführungszeichen, wenn er genug Geld hat, hat inzwischen nicht nur einen Anwalt, sondern auch eine PR-Agentur, die versucht, irgendwie das Bild in der Öffentlichkeit wiederherzustellen. Die Richterinnenschaft ist da ziemlich, also mir wäre nicht aufgefallen, dass da irgendwie Also vielleicht weiß ich es auch nicht und es gibt diese Leute eh, aber mir wäre nicht aufgefallen, dass es da Beratungsangebote geben würde. Das kann ja letztlich bis ins Psychologische hineingehen, nicht? Also jeder auf der Straße kennt den Mann inzwischen, nicht? Also sehr unangenehm. Und es passiert einmal halt alle paar Monate, dass zufällig irgendeiner aus ihrem Berufsstand dann ein paar Monate lang oder manchmal auch jahrelang durch die Medien gezerrt werden. Ne? Manche von denen werden dann später MinisterInnen, aber manche auch nicht, sondern was anderes. Ne?
Ja, also grundsätzlich nur, ich möchte ja nicht gegen unseren Berufsstand jetzt sozusagen reden, aber wir haben 2,6 Millionen Verfahren, die wir erledigen und das sind ganz wenige, wo es wirklich so, also bitte jeder, der auch, weil ich glaube, viele Studierende jetzt zuhören, kommt zu uns, das ist ein ganz ein toller Beruf. Und
ja, das will ich auch nicht gesagt haben, um Gottes Willen, es ist ohne Zweifel ein toller Beruf und gehen Sie alle in die Gerichtsbarkeit.
Aber ja, es ist, wir haben immer mehr Angebote, das wird natürlich ist auch unter dem Öffentlichkeitsradar sozusagen unterwegs, dass es Supervisionsangebote gibt, dass Möglichkeiten geschaffen werden, auch mit so etwas umzugehen. Da hat man in den letzten Jahren wirklich eine Trendumkehr auch von der Justizverwaltung wahrnehmen können. Das ist wichtig. Das, was natürlich dieses Strukturelle, dass es so etwas passieren kann, ist jetzt vor allem natürlich bei den Wirtschaftsrichterinnen und Richter am Landesgericht für Strafsachen Wien vermehrt bemerkbar. Und wie ich schon gesagt habe, also die haben nicht nur die umfangreichsten Fälle, die in den Medien breitgetreten werden, sondern auch eben mit solcher Litigation PR, die auf Richterbashing teilweise hinausläuft, zu tun. Und da wird es wirklich schwierig, noch jemanden zu finden, der sich der sich das antut. Und da müssen wir wirklich schauen, zur Attraktivität dieser ganz speziellen Gruppe auch zusätzlich etwas beizutragen. Und wenn es einfach Unterstützung ist, die noch aktiver angeboten wird, dass aber auch vielleicht irgendwelche Kriterien oder Grenzen gesetzt werden, wo das aufhört, weil jeder Richter, jede Richterin hat ein Privatleben und das dann sozusagen von irgendwelchen Detektiven im Rahmen einer Litigation PR als Befangenheitsgrund dann aufgedeckt zu bekommen oder versucht zu werden, dass das aufgedeckt wird, das ist natürlich etwas, was überhaupt nicht geht aus unserer Sicht. Ja. Ganz eine bedenkliche Entwicklung natürlich.
Und meinen Sie, dass das also mit so relativ soften Instrumenten wie halt Supervision und mehr an Unterstützung genug ist oder würde man da auch nach einer rechtlichen Verfestigung irgendwie?
Also ja, das hat schon gegeben, diese Gedanken und auch schon Ideen für Gesetz. Man muss aber aufpassen, dass man diese Gratwanderung hin, dass wir eben nicht im Elfenbeinturm sitzen, einerseits und andererseits, also dass wir auch öffentliche Kritik aushalten und dass wir sie auch umsetzen können. Aber irgendwann ist natürlich diese Grenze überschritten und da wäre es wahrscheinlich auch notwendig, dass man da gesetzlich dann etwas installiert.
Gut, interessant. Das werden wir sehen, ob das eine Schlussfolgerung ist, die gezogen wird. Meine Prognose wäre, das ist jetzt gerade ein Minderheitenprogramm und das ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, zumindest vor der nächsten Wahl. Werden wir sehen. Ich will nichts, ich kann ja auch nicht in die Glaskugel sehen. Apropos nächste Wahl. Ist ja nicht ganz unwahrscheinlich, dass dieses Verfahren, das den Ausgangsfall darstellt, noch ein bisschen dauern wird, also über die nächste Wahl hinaus. Und wenn das so wäre, dann gibt es eigentlich jetzt keine irgendwie gearteten natürlichen Grenzen, abgesehen vom Verantwortlichkeitsgefühl, an das Sie gerade vorher appelliert haben, mit dieser Form von Öffentlichkeitsarbeit Schluss zu machen. Ne? Dann erwarten uns eigentlich jetzt noch ein paar Monate, die in eine ganz ähnliche Richtung gehen. Und daran möchte ich zwei Fragen knüpfen, nämlich auf der einen Seite, ob man nicht auch da rechtspolitisch irgendwas machen müsste, also irgendwie so eine Art von, ich weiß nicht, Entgegnungsansprüchen wegen falscher Behauptungen über die Rechtslage und wer wäre dann entsprechender Gegner eines solchen Anspruchs? Das wäre vielleicht eine rechtspolitische Frage und dann gibt es auch noch eine ganz einfache medienpolitische, faktische Frage. Was machen wir jetzt? Machen wir noch 6 Monate lang so nette Spezial-Asboni oder Artes-Boni und hoffen auf die Vernunft der Menschen? Oder gibt es noch was, was man darüber hinaus tun muss?
Ja, das sind natürlich die schwierigsten Fragen zum Schluss. Hätte ich da schon eine Idee gehabt, dann hätten wir versucht, das auch umzusetzen. Ich glaube, dass Sendungen ja, Formate wie diese ganz wichtig sind. Und ich glaube, dass es auch genug Menschen gibt, die das interessieren. Und an die Menschen, die uns jetzt zuhören oder das auch nachhören beim Laufen oder beim Bügeln oder wo auch immer, appelliere ich, das vielleicht auch in Diskussionen hinauszutragen. Ja? Weil das, was ganz wichtig sein wird, mehr vielleicht als es jetzt schon ist, ist, dass die Zivilgesellschaft ein Bewusstsein dafür schafft, dass Rechtsstaatlichkeit, dass die Unabhängigkeit der Gerichtsbarkeit, dass die liberale Demokratie Werte sind, die wir einfach, die es nicht umzustoßen gilt. Ja. Und das ist, ich glaube, jeder kleine Schritt, den wir machen, sei es eine Presseaussendung der Vereinigung der österreichischen Richterinnen und Richter, sei es ein Podcast wie Asponi, sei es alle vielen anderen, die sich öffentlich seriös über welche Kanäle auch immer äußern, weitermachen bitte und alle, die irgendwann einmal den Mut haben, das zu liken oder zu irgendwie anders positiv zu kommentieren, auch in das Gespräch nach außen tragen, um einfach das Bewusstsein und die Wiederholung mit der Zivilgesellschaft krisensicherer zu machen. Und das wäre, wenn wir diesen Schritt sozusagen gehen könnten und der erfolgreich ist, dann müsste sich ja letztlich auch die Politik ändern. Und weil dann ist der anscheinend jetzige Treiber, gewisse Litigation PRs, Hype oder Unwahrheiten in die Welt zu setzen, um letztlich Wahlstimmen zu generieren, den gibt es dann nicht mehr. Weil wenn die Zivilgesellschaft, die Wählerinnen und Wähler dokumentieren oder wenn ihnen bewusst ist und das auch zum Ausdruck bringen, dass es so nicht geht, ja, dann wird man sich andere Wege und seriösere vielleicht überlegen müssen, um Mehrheiten zu bekommen bei den nächsten Wahlen.
Gut, in diesem sehr optimistischen Grundton möchte ich vielleicht hier zumachen und Ihnen, lieber Herr Präsident Kandut, noch einmal ganz, ganz herzlich danken dafür, dass Sie bei uns waren. Allen, die Sie zugehört haben, darf ich noch mal die Presseaussendung zur Kenntnis bringen. Sie ist hier eingeblendet. Man kann auf den Link klicken, der unter diesem Video oder unter diesem Audioformat steht. Da ist die Presseaussendung enthalten und man kann von dort dann, ich möchte auch das noch einmal betonen, auf die Webseite der Vereinigung der österreichischen Richterinnen und Richter gehen und findet dort jede Menge an weiterführenden, sehr grundsätzlichen und sehr in die Richtung dieses Gesprächs führenden Materials. Herzlichen Dank für Ihre Zeit. Herzlichen Dank für Ihre Zeit, die Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie bleiben interessiert. Ich hoffe, wir bleiben verbunden. Und vor allen Dingen hoffe ich, dass wir alle so gesund wie möglich bleiben oder so rasch wie möglich werden. Bis bald und auf Wiederhören. Danke.
Auf Wiederhören. Danke.